Willkommen zu Makro am Mikro mit Rüdiger Bachmann, weil mit wem denn sonst? Folge 12. Hallo Rüdiger.
Hallo.
Worüber reden wir denn heute? Wir hatten letztes Mal Stimuli ohne Ende. Stimulieren wir heute noch ein bisschen mehr?
Ja, machen wir noch ein bisschen mehr. Also wir haben sehr lange quasi an diesem einen Modell gebaut. Ne? Es hat ja eine Weile gedauert, bis wir das in seinen ganzen Elementen Nachfrageseite, Angebotsseite gebaut hatten. Und jetzt wollen wir halt natürlich auch die Früchte ernten von dieser Mühsal, ja. Und wollen eben, ja, ökonomische Fragen an dieses Modell richten. Und dann kann man das, und später werden wir das Modell dann verfeinern und so weiter und so fort. Aber so funktioniert halt dann ökonomische Theoriebildung, ja. Aber jetzt sind wir mal in der Phase, wo man mal innehält, das Modell dann eben benutzt, ja, für Fragen. Und das letzte Mal haben wir uns eben gefragt, wie vergleichen sich zwei Ökonomien, die ansonsten gleich sind, außer dass eben eine, die heutigen Staatsausgaben höher sind als bei der anderen. Wie unterscheiden sich diese Ökonomien? Das haben wir gefragt. Ja, da kam halt raus, dass der Output höher ist bei derjenigen, die eine höhere Staatsausgaben hat, temporär. Aber dass es eben diese Crowding-Out-Effekte gibt, weil eben die Zinsen steigen werden und dann muss die private Nachfrage zurückgedrängt werden. Das war jetzt mal so kurz in a nutshell sozusagen, ja, was da eben passiert ist. Okay? So, und heute fragen wir andere Fragen an dieses Modell. In der ersten knüpfen wir aber noch an das an, was wir das letzte Mal gemacht haben, nämlich diese temporäre Erhöhung der Staatsausgaben. Jetzt fragen wir uns, was passiert eigentlich bei einer permanenten Erhöhung der Staatsausgaben? Mit anderen Worten, wir haben ja nur ein Zwei-Perioden-Modell. Wenn sowohl die heutigen Staatsausgaben als auch die morgigen Staatsausgaben ansteigen, dann sagen wir mal ungefähr um die gleiche Größe. Ja?
Okay.
Also jetzt vergleichen wir zwei.
Ach so, sie steigen nicht heute an und bleiben dann morgen hoch, sondern sie steigen morgen nochmal an.
Nee, das meine ich nicht, sondern genau das, was ich jetzt gerade sagen wollte, nämlich wir vergleichen jetzt zwei Ökonomien. Du musst dir immer so vorstellen, wir vergleichen immer zwei Ökonomien, okay? Mhm, und die eine Ökonomie ist halt in einem oder zwei oder drei Parametern anders. Und jetzt machen wir die Ökonomie anders in zwei Parametern, nämlich in den heutigen Staatsausgaben und in den morgigen Staatsausgaben.
Okay.
Nicht nochmal einen zusätzlichen Anstieg, So ist es nicht gemeint.
Okay.
Ja? Genau. Und so war es ja auch in der letzten. Da gab es einen temporären Anstieg, aber dann wäre sozusagen wieder das alte Morgen galt dann wieder die normale Höhe, sagen wir mal so.
Also die von gestern sozusagen, dass es allerdings nicht gab.
Ja. Genau. Es gab ja kein gestern. Deswegen, ich mag das nicht so in dieser Zeiten denke, also Veränderungen über die Zeit, sondern ich denke lieber sozusagen in zwei Ökonomien. Also wir machen ja auch, keine Ahnung, also das sind ja quasi Gedankenexperimente, die wir hier machen, so wie Philosophen, ja. Also wir haben hier quasi Modelle oder Experimente, die Chemiker machen das sozusagen dann im Labor und wir haben eben unsere Modelle, in denen wir Gedankenexperimente machen und eben Dinge verändern an diesem Modell. Ja, so muss man darüber nachdenken. Und jetzt denken wir, also wie gesagt, jetzt vergleichen wir zwei Ökonomien. In der einen sind die heutigen und die morgigen Staatsausgaben höher als in der anderen. Was passiert? Oder wie unterscheiden die sich? So muss man ja fragen. Ja? Genau. Und im Grunde genommen passiert sehr Ähnliches wie auch bei einer temporären Erhöhung der Staatsausgaben. Nämlich, also und zwar ist der Nachfrageeffekt genau der gleiche. Ja? Der Nachfrageeffekt, da kommt es ja nur auf die heutigen Staatsausgaben an, ja, und wenn die eben gleich groß die Erhöhung ist, relativ zu dem Baseline-Fall, naja, da gibt's halt einen gleich großen Nachfrageeffekt, ja. Und wir hatten ja aber, und das ist ja der Punkt, also wir haben ja gesagt, dass diese, auch die temporäre Erhöhung der Staatsausgaben ja zwei Effekte hat. Einerseits diesen nachfragestimulierenden Effekt, andererseits dann aber auch diesen positiven Effekt aufs Arbeitsangebot, der aber eigentlich gar kein positiver Effekt ist. Also da heißt, er erhöht das Arbeitsangebot, ist aber ja ein Effekt der Verarmung, der aus Verarmung kommt, weil eben die Steuern erhöht werden müssen und dann werden Leute tendenziell möglicherweise das kompensieren wollen und vielleicht eher mehr arbeiten. Ja, also wenn es zumindest dann einen Einkommenseffekt dann in entsprechender Höhe gibt. So, der Punkt ist jetzt, dass der Nachfrageeffekt bei dieser permanenten Erhöhung der Staatsausgaben im Grunde der gleiche ist wie bei der temporären.
Ja, aber nur einmal, heute, ne?
Genau, es wird halt heute mehr ausgegeben.
Ja.
Also morgen gibt es dann auch einen Nachfrageeffekt, aber auf die heutige Nachfrage wirkt er sich genau gleich aus. Ja, Genau. Der Angebotseffekt, der ist allerdings jetzt anders. Und zwar ist es ja jetzt so, dass die Leute sozusagen zweimal dafür zur Kasse gebeten werden, also Steuern erhöht werden müssen, ja, ob heute oder morgen oder in irgendeiner Kombination. Aber es gibt ja jetzt sozusagen eine doppelte Erhöhung von den Staatsausgaben. Und machen wir uns mal ehrlich, in Realität, wenn wir von permanenter oder sehr langfristiger Erhöhung von Staatsausgaben sprechen, dann meinen wir ja nicht nur ein und zwei Perioden, dann meinen wir heute, morgen, übermorgen und so weiter. Es kann vielleicht dann irgendwann mal wieder runtergehen, aber wir meinen dann eben eine lange Zeit. Und was das bedeutet ist, dass eben, wenn du eine lange Zeit eine Erhöhung von Staatsausgaben hast, dann müssen auch Steuern stark steigen. Das heißt, dieser Verarmungseffekt ist im Zweifel noch viel größer.
Okay? Der schreibt sich dann ja eigentlich ins Unendliche fort, wenn man so will. Ne?
Ja, sozusagen.
Also
ja,
Zahlen werden immer größer sozusagen. Dann.
Ja. Je länger du annimmst, dass die Staatsausgabenerhöhung gibt, desto höher ist dieser Verarmungseffekt, während der kurzfristige Nachfragestimulierungseffekt heute erstmal immer gleich bleibt. Ja, genau. Natürlich hast du auch morgen einen Nachfragestimulierungseffekt. Auch den werden die Agenten sozusagen mit berücksichtigen. Die wissen schon, dass es morgen höher ist. Aber also wie gesagt, dann kommt es dann auf den Nettoeffekt an. Weil ich aber erstmal sagen wollte, ist analytisch ist der Nachfrageeffekt erstmal gleich, ja, und der Angebotseffekt erstmal größer. Ja, so. Im Vergleich zu dem temporären Staatsausgabenerhöhung. Und jetzt kann es sogar so sein, dass du, weil der Angebotseffekt so groß ist, ja, dass du am Ende gar kein Crowding Out mehr hast. Ja, und man kann sich da jetzt einen Fall angucken, weil der Angebotseffekt so stark ist, das wird so stark mehr produziert durch diese Verarmungseffekte, ja, dass die Nachfrage, die private Nachfrage gar nicht zurückgedrängt werden muss, um eben dem Staat sozusagen die Nachfrage, genug sozusagen Nachfrage für den Staat übrig zu lassen, also genug Ressourcen für den Staat übrig zu lassen. Und das ist, und in der, das kann man jetzt in den Modellen, in diesen qualitativen Modellen, müsste man jetzt quantitativ argumentieren und das macht nicht wirklich Sinn, ja. Aber der Punkt ist, das Crowding Out, und das ist vielleicht paradox. Je länger die Staatsausgabenerhöhung geht, desto geringer hast du im Zweifel, jedenfalls in dem Modell, ein geringeres Crowding Out. Das ist die Idee. Okay? Und das ist die Botschaft. Und das findet man eigentlich schon auch in den Daten. Also es ist tatsächlich so, dass man sich das angeguckt hat und vor allen Dingen bei so sehr temporären Erhöhung der Staatsausgaben, man nehme eben Kriege zum Beispiel, die sind, auch wenn sie, gut, wir reden jetzt nicht vom 100-jährigen oder 30-jährigen Krieg, sondern von, sagen wir mal, modernen Kriegen, die so 4-5 Jahre vielleicht dauern oder so, und ja, dann ist es klar, dass das temporär ist und dann kriegst du eben diese massiven Zinserhöhungen. Das ist typisch, das ist sehr typisch in Kriegszeiten. Also Standardbeispiel ist natürlich der Zweite Weltkrieg, wo man eine massive Erhöhung der Realzinsen gesehen hat, ja. Also, mit anderen Worten, wir haben jetzt dieses paradoxe Ergebnis, dass du weniger Crowding Out bekommst mit einer mehr permanenten Erhöhung der Staatsausgaben. Und das ist interessant, aber es gibt eine ökonomische Intuition dahinter. Ja? Was in dem Modell eben zumindest passiert ist, dass du, wenn es temporär ist, ja, wenn du also sozusagen nicht dauerhaft in einem neuen Gleichgewicht bist, dann willst du in der Tat, brauchst du den Zinsmechanismus, ja, um eben tatsächlich, weil der Verarmungseffekt, diese Einkommenseffekte, die sind nicht besonders stark. Das heißt, du brauchst den Zinseffekt, um eben private Nachfrage zumindest temporär zurückzudrängen, damit der Staat da rein kann, ja. Je länger das aber dauert, desto stärker relativ gegenüber dem Zinseffekt wird im Grunde um dieser Verarmungseffekt. Das heißt, der Zinseffekt muss immer weniger Last tragen, sozusagen. Ja?
Weil ich sonst irgendwann sage, pfeif drauf, ich gebe jetzt mein ganzes Geld aus.
Nein, weil du ja weißt, dass du in einer zwei oder drei Perioden, nachdem der Krieg vorbei ist,
ja,
wieder auf deinem alten Niveau bist. Das heißt, wird sozusagen über intertemporale Substitution gelöst. Ja, da macht man sozusagen, was da passiert in solchen Modellen ist, dass temporär der Konsum, der private Konsum und private Investitionen mal verteuert werden, ja, und dann sinkt es wieder ab und dann bist du auf deinem Standardniveau. Ja. Das ist intertemporale Substitution. Das läuft über Preise sozusagen, ja. Je permanenter das Ganze wird, desto weniger musst du substituieren, weil intertemporal substituieren, weil es ja eine permanente Situation ist. Ja? Und in dem Modell, was dann passiert ist, dass du einfach auf deine Nachfrage, auf deine Freizeitnachfrage verzichtest, das ist letztlich die irgendwas, was das Arbeitsangebot bedeutet, ja, weil du so arm geworden, armer Schlucker geworden bist, dass du einfach nicht mehr so viel Freizeit nachfragst und am Ende des Tages dadurch sozusagen immer mehr produzierst oder mehr produzierst, je länger das dauert, auch heute schon, ja, weil du weißt, du bist jetzt halt einfach ärmer und zwar dauerhaft und es gibt keine, sozusagen keine, kein Escape mehr. Du bist ärmer, ja, also das wird auch nicht mehr besser, das ist die Annahme hier und deswegen musst du halt entsprechend mehr arbeiten und das wiederum ermöglicht dann die Erhöhung des Kuchens im Grunde genommen. Aber wie gesagt, das ist ein Fall von einer Kuchenerhöhung, die gar nicht so positiv ist, ne, weil die Privaten ja hier an Freizeit aufgeben müssen und zwar massiv. Also das ist wieder so ein Fall, wo man, wie gesagt, das ist eine etwas komische Situation hier, weil du in einer Vollbeschäftigungsökonomie, wir sind ja in einer Vollbeschäftigungsökonomie, der Staat eben tatsächlich dauerhaft ja den privaten Sektor ärmer macht. Und das kann jetzt zum Beispiel, so einen Fall können wir haben in Deutschland, wo wir, wenn wir dauerhaft, keine Ahnung, 2 oder 3 oder 4% unseres Bruttoinlandsprodukts für Militär ausgeben müssen, ja. Dass wir dann, zumindest was den privaten Konsum angeht,
den privaten Panzerkonsum.
Ja, okay. Also natürlich kriegen wir mehr nationale Sicherheit. Ich will es gar nicht. Also die Wohlfahrt mag am Ende sozusagen sogar gestiegen sein. Auf der anderen Seite eigentlich nicht, weil das ist ja nur eine Reaktion darauf, dass der Putin verrückt spielt. Man würde das ja eigentlich nicht wollen. Also das ist ja unnötig im Grunde genommen. Das macht man ja nur, also jedenfalls relativ zu einer Situation ohne Putin ist das natürlich ein Wohlfahrtsverlust. Wenn man den Putin hinnehmen muss, da muss man das vielleicht machen. Ja, schon klar. Also der Punkt ist, ob das dann genau in privaten Freizeitkonsum geht, wie hier im Modell, oder auch zum Teil in privaten Konsum, das sei mal dahingestellt. Das kommt auf die Modelldetails an. Was aber nicht unbedingt passieren wird, ist dieses Crowding-Out-Effekte, sondern die Leute sind halt permanent ärmer und das wird sich in irgendeiner Form über erhöhtes Arbeitsangebot, also geringeren privaten Freizeitkonsum oder höheres oder geringeren privaten Konsum tatsächlich niederschlagen im privaten Sektor. Ja? Also und das ist eben dieser Fall von der permanenten Staatsausgabenerhöhung, in dem wir möglicherweise jetzt kommen werden. Ja, auch in Deutschland, aus anderen Gründen auch aus mehr positiven Gründen, wie zum Beispiel die Klimatransformation. Auch da kann es sein, dass der Staat eine größere Rolle spielen wird für eine Zeit. Und das wird auch dem privaten Sektor, naja, jedenfalls wird Konsum nicht so stark wachsen wie vielleicht in einer Welt, wo man diese Klimatransformation schon hinter sich hat.
Ja, natürlich, das sehe ich ist ja jetzt schon an den erhöhten Energiepreisen.
Genau, da das halt ist natürlich Geld eine Investition. Durch, ne? Genau, das ist eine Investition, die wir machen. Das ist jetzt nicht permanent, aber sehr langfristig. Ja. Und hat natürlich, das ist natürlich eine Staatsausgabe, die anders als die Staatsausgaben hier in dem Modell natürlich einen investiven Charakter hast. Also hat in dem Sinne, dass man später davon ja besser, wir wollen ja besser leben damit.
Aber das ist halt so langfristig, dass ich das in meiner heutigen Konsumüberlegung ja überhaupt nicht einbeziehen kann.
Ja, also vor allen Dingen, wir tun das hauptsächlich für unsere Kinder. Wenn wir komplett egoistisch waren, also muss man schon sagen, wären, dann würden wir das eben nicht tun. Und wir waren lang einfach zu sehr egoistisch und wir müssen jetzt dieses, oder ob das gelingt, das weiß man ja noch nicht. Also aber ja, völlig richtig. Ja. Also das liegt halt, wie egoistisch sind die Boomer und die Gen Xler überhaupt? Ja, das werden wir jetzt sehen, ob wir das durchkriegen oder nicht. Das ist völlig richtig. Ja. Wir tun's, am Ende tun wir es schon für unsere Kinder, ja, und nicht mehr für uns selbst. Das stimmt schon. Ja. Also das ist jedenfalls der Fall, den man halt stilisiert vergleichen kann. Und das ist halt die erste sozusagen Key Message, die ich auch mit dem Modell dann rüberbringen will an die Studenten, dass nämlich temporäre und permanente Änderungen durchaus jetzt nicht einfach das kann man nicht nur so drüber nachdenken, mehr von dem, sozusagen der Permanente ist immer mehr von dem anderen. Du hast jetzt hier paradoxerweise sogar weniger, nämlich Crowding Out ist sogar geringer, ja. Mit anderen Worten, also die haben unterschiedliche Effekte, okay, das ist jetzt vielleicht trivial, aber sie haben unterschiedliche Effekte in einer Weise, die einfach nicht an mehr bedeutet, sondern oft qualitativ einen anderen Effekt haben. Das ist sozusagen das erste Aha-Erlebnis, das ich versuche zu erzeugen, ja.
So. Kommen wir zum zweiten Aha-Erlebnis.
Noch nicht. Jetzt machen wir mal so ein Intermezzo, ja. Mhm. Weil es leider auch relevant ist zum Teil. Und zwar machen wir mal eine Veränderung im Ausgangskapitalstock. Der Ausgangskapitalstock in unserem Modell ist ja gegeben. Das ist die Resultat von Investitionsentscheidungen der Vergangenheit, die nicht mehr modelliert sind. Also wir vergleichen jetzt wieder zwei Ökonomien, die gleich sind, bis auf die Tatsache, dass eine eben weniger Kapitalstock hat als die andere. gerade, also aufwacht mit einem geringen Kapitalstock. Das könnte sein, dass halt über die Nacht ein natürliches Desaster passiert ist, eine Naturkatastrophe, also so ein Tsunami wäre so ein Fall, ja. Ein Meteoriteneinschlag, der eben wirklich Kapitalstock zerstört. Ein Erdbeben, ein massives Erdbeben, die einen massiven Anteil des Kapitalstocks zerstört, etc., etc. Oder aber auch ein Krieg, und zwar auf ein Krieg, da müssen wir jetzt genau unterscheiden, auf deinem eigenen Boden, Grund und Boden. Klar, ja. Also den Krieg sozusagen von der Sichtweise der USA, wie im Zweiten Weltkrieg, den haben wir schon abgehandelt, das ist genau dieser temporäre Stimulus, fiskalische Stimulus. Beim Krieg jetzt wie in der Ukraine oder wie in Deutschland im Zweiten Weltkrieg, wenn der natürlich auch auf deinem Gebiet stattfindet, und je mehr der auf deinem Gebiet stattfindet, willst du eher dann in die Analyse reingehen und sich überlegen, was passiert mit der Zerstörung von Kapitalstock oder mit einer Zerstörung, was wir jetzt nicht machen werden, aber mit einer Zerstörung deiner Arbeitskräfte, also die werden ja dann auch gegebenenfalls vernichtet. Und dann ist der Aspekt, der fiskalische Aspekt vielleicht dann sogar geringer, ja, weil irgendwann bist du halt so zerstört, dass du dir am allerwenigsten über deine Staatsfinanzen Gedanken machst, ja. So, und was jetzt passiert nach so einer Zerstörung des Kapitalstocks, das sind auch zwei Effekte, so zwei Anfangseffekte, zwei Stimuli, die damit in die Ökonomie kommen. Das eine ist tatsächlich ein angebotsseitiger Effekt, nämlich dass eben die gesamtwirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten, die sind jetzt einfach nach unten gegangen mit einer Zerstörung vom Kapitalstock. Das wird zu einer Verringerung der Arbeitsnachfrage führen und wie gesagt mit zu einer Verringerung des gesamtwirtschaftlichen Angebots, ja. Das ist vielleicht offensichtlich. Es gibt aber noch einen zweiten Effekt, und Keynes hat das schon gewusst oder auch immer wieder betont, nämlich einen Investitionsboom. Ja, zumindest wenn der Krieg dann vorbei ist, wirst du einen Investitionsboom typischerweise sehen, und Keynes war da klar. Es gibt ein Bonmot, glaube ich, von ihm, der gesagt hat, es gibt keine bessere Methode, einen Investitionsboom zu erzeugen als eine Naturkatastrophe oder ein Krieg. Ja, das ist irgendwie paradox.
Du hast ja, wenn jetzt nicht gleichzeitig auch deine Workforce verschwunden ist, hast du ja auch einfach sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr viel arbeiten oder sehr, sehr viel Arbeit anbieten können.
Und mit denen willst du halt Maschinen geben, dass sie arbeiten können. Oder Gebäude natürlich, die zerstört sind, den willst du natürlich, dass sie eben arbeiten können. Das ist genau der Punkt. Genau so ist es. Ja, und insofern wirst du einen Investitionsboom typischerweise sehen. Wir haben also einen Angebotseffekt, einen negativen Angebotseffekt in dem Fall, und wir haben einen positiven Nachfrageeffekt. Was wir sagen können in dem Modell hier oder auf diesen Schock, man kann eigentlich nur über die Preise was Eindeutiges aussagen. Die Preise ist es so, dass sowohl aufgrund des negativen Angebots als auch des positiven Nachfrageeffekts wird es zu Zinserhöhungen kommen. Das ist ein klassischer Fall, auch wieder so nach dem Krieg mit hohen Zinsen, ja. Weil die Nachfrage zerrt, die Nachfrage will, ja, die Leute wollen viel investieren, gleichzeitig aber können sie noch nicht so viel produzieren, das heißt, da gibt's starke Zinsauftriebe. Und was wir sehen werden, wir sehen eine Reallohnabsenkung, weil eben die Arbeitsnachfrage und dann über so einen Zweitrundeneffekt auch das Arbeitsangebot, also die Arbeitsnachfrage geht nach unten und das Arbeitsangebot wird sich partiell erhöhen. Auf den letzteren Effekt gehe ich jetzt mal nicht im Detail ein. Und alles andere ist aber tatsächlich dann uneindeutig, weil es dann nämlich darauf ankommt, ob der positive Nachfrageeffekt oder der negative Angebotseffekt, wer dann dominiert. Das kann dann auch in unterschiedlichen Phasen. Wir haben ja hier nur so zwei Perioden, aber wenn du jetzt ein längeres Modell hast, kann das dann durchaus mal sein, dass der eine vielleicht am Anfang der Angebotseffekt dominiert und dann später der Nachfrageeffekt, etc., etc. Du kriegst dann möglicherweise auch so Wellen im Grunde genommen da drin. Aber im Grunde in unserem Modell ist das nicht eindeutig bestimmt. Ja, was man höchstens sagen kann, das ist jetzt für die Feinschmecker, was man tatsächlich sagen kann, wenn die beiden sich aufheben, ja, also wenn es der Effekt auf das Bruttoinlandsprodukt gerade null ist, ja, oder um null, es muss nicht genau null sein, aber um null sein, was man dann sagen kann, ist, dass wir dann einen Fall haben, wo die Investitionen tatsächlich nach oben gehen, das ist der Nachfrageeffekt, wo aber der private Konsum nach unten gegangen sein muss. Und zwar aus dem einfachen Grund, wir haben einerseits, also das Bruttoinlandsprodukt ist gleich geblieben, die Investitionen sind nach oben gegangen, also muss der private Konsum, wir haben ja nichts an der Staatsnachfrage geändert, muss der private Konsum nach unten gegangen sein, zurückgedrängt eben durch diesen Zinseffekt, ja. Das geht nicht anders. Das kann man sagen, aber mehr kann man jetzt, ohne dass man dieses Modell wirklich kalibriert, quantitativ macht, kann man nicht sagen. Aber das ist ja auch wichtig, dass die Studenten mal, sagen wir mal, die Grenzen von solchen qualitativen Überlegungen verstehen, ja. So, jetzt kommen wir zur zweiten Key Message im Grunde genommen. Und da vergleichen wir jetzt einen Anstieg in heutiger totaler Faktor Produktivität. Das heißt, also temporär wird die Ökonomie mal produktiver als gedacht. Ja. Und zwar heute, also wir vergleichen, wie gesagt, immer zwei Ökonomien, die sind gleich, bis auf eine hat ein höheres heutige totale Faktorproduktivität. Und dann machen wir das Gleiche noch, indem wir, die zwei Ökonomien sind gleich, aber morgen sind sie unterschiedlich in ihrer totalen Faktorproduktivität. Ja? Und dann kombinieren wir die beiden mal ein bisschen. Da gibt es nämlich ganz interessante Verknüpfungen dann auch zur Konjunkturtheorie. Aber machen wir erstmal die beiden Änderungen oder die beiden Überlegungen, die beiden Gedankenexperimente in Isolation. Also mit einer Erhöhung der heutigen totalen Faktorproduktivität. Das ist eigentlich relativ klar, was da passiert. Arbeit ist produktiver, das heißt, es wird eine Erhöhung der Arbeitsnachfrage geben. Ja? Und diese Erhöhung der Arbeitsnachfrage wird dazu führen, dass das gesamtwirtschaftliche Angebot ausgeweitet wird. Ja? Das gesamtwirtschaftliche Angebot wird ausgeweitet, das führt zu einem neuen Gleichgewicht. Es wird mehr Bruttoinlandsprodukt geben und es wird einen niedrigen Realzins geben. Also diese positiv angefleckte werden zu niedrigen Realzinsen führen. Gleichzeitig werden wir einen höheren Reallohn haben. Ja, also die Arbeitnehmer sind eben bereit mehr, die Arbeitgeber sind bereit mehr zu zahlen für diese Arbeitnehmer, weil sie produktiver sind, annahmegemäß. Ja, genau. Und also du wirst eine Erhöhung des Reallohns bekommen, du wirst eine Absenkung des Realzinses bekommen, du wirst eine Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts bekommen. Und weil Zins- und Einkommenseffekte sozusagen in die gleiche Richtung, also in unterschiedliche Richtungen gehen, wissen wir auch, dass sowohl die privaten Investitionen wegen der gesunkenen Zinsen steigen werden, denn irgendjemand muss in irgendeine Nachfragekategorie muss das erhöhte Angebot ja gehen.
Ja.
Ja. Und das wird sich sowohl positiv auf die privaten Investitionen auswirken, weil die Zinsen gesunken sind, aber auch auf den privaten Konsum, aus zwei Gründen, weil die Zinsen gesunken sind und das heutige Einkommen ist eben angestiegen, ja. Und insofern gibt's, das ist eigentlich eine relativ positive Sache. Was man nicht genau sagen kann im Modell, in der Tat, und das kommt so vielleicht auch zu manchen Leuten dann tatsächlich ihrer sozusagen Alltagsökonomie oder was sie für eine Intuition haben, sogar entgegen. Was man nicht eindeutig sagen kann, jedenfalls ohne das wieder zu quantifizieren, zu kalibrieren, was ist eigentlich mit der gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung? Im Prinzip kann es tatsächlich so sein, dass dieser höhere Output, wir wissen, dass es einen höheren Output geben wird, ein höheres Bruttoinlandsprodukt, dass das wegen der höheren Produktivität tatsächlich mit weniger Beschäftigten produziert wird. Das kann sein.
Klar, also Ich muss ja nur überall Automaten hinstellen, wo ich automatisieren kann. Dann habe ich ja die höhere Produktivität, aber ich habe gleichzeitig die Workforce raus. Ja.
Genau, das könnte so sein. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, genau wie die relativen Effekte oder die relative Stärke zwischen Erst- und Zweitrundeneffekte sind. Es gibt dann nämlich, wie gesagt, etwas Zurückfahren des Arbeitsangebots durch diese Zinssenkung im Modell. So wird es im Modell arrangiert. Wie gesagt, man kann es letztlich nicht genau quantifizieren. Allerdings im Modell müsste dieser Zweitrundeneffekt über die Zinsen aufs Arbeitsangebot, das letztlich ein intertemporaler Arbeitsangebotseffekt, der müsste so sehr stark sein. Also man muss einen sehr starken Effekt annehmen, damit das Beschäftigungsniveau sinken kann. Die kann auch nicht beliebig sinken. Also es kann nur so weit sinken, dass mit der erhöhten Produktivität immer noch mehr produziert wird. Das darf man auch nicht vergessen. Also wie gesagt, letztlich ist es unbestimmt, ist aber auch sehr unwahrscheinlich, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber es gibt genau die Alltagsintuition ist für das Modell falsch, weil wie gesagt, hat mit Automation überhaupt nichts zu tun, sondern hier geht's um einen intertemporalen Arbeitsangebotseffekt über niedrigere Zinsen. Das haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, oder vor zwei Vorlesungen drüber gesprochen. Wenn du halt niedrigere Zinsen hast, willst du ein bisschen weniger arbeiten, weil dann brauchst du nicht so viel Einkommen, um sparen zu können. Ne? Das ist die Idee. Genau, das ist dann nicht so attraktiv. Klar, aber dass der quantitativ so tatsächlich den Erstrunden oder den Haupteffekt dominiert, unwahrscheinlich in dem Modell, dass man das sauber kalibrieren würde, aber ist eine Denkmöglichkeit, muss man auf jeden Fall dazu denken. Die andere Möglichkeit, also das, was die Leute so haben, so wie gesagt, dass es eben, wir werden produktiver und wir produzieren mehr, aber es wird nicht mehr beschäftigt oder die Beschäftigtenniveau wird nicht erhöht. Das kriegen wir später nochmal, darüber reden wir dann später nochmal. Dazu braucht man eigentlich keynesianische Modelle, wenn man das wirklich plausibel verstehen will. Ja. Gut. So, das ist die eine Erhöhung der totalen Faktorproduktivität in Isolation, also von heute. Jetzt fragen wir uns mal, was passiert eigentlich, wenn in Isolation die morgige totale Faktorproduktivität ansteigt. Und die hat eben einen ganz anderen Wirkungskanal. Die läuft nämlich über die Nachfrageseite. Die hat erstmal über die Angebotsseite hat die gar keine Wirkung, sondern die läuft eben über die Nachfrageseite, dass nämlich Investitionen und vielleicht auch Konsum heute erhöht werden. Investitionen sollte klar sein, wenn ich morgen eine höhere Produktivität erwarte, gleichzeitig es dauert, bis meine Investitionen produktiv sind, also da die eingebaut werden müssen, es dauert, bis meine Investitionen sozusagen im Produktionsprozess stehen, ja, ist natürlich die morgige Faktorproduktivität relevanter als die heutige für meine Investitionsentscheidung, ja. Und deswegen werde ich, wenn ich das erwarte, dass morgen das Kapital besonders produktiv ist, beziehungsweise überhaupt alles produktiver ist, dann werde ich eben heute investieren wollen.
Ja. Ja. Aber warum erwarte ich das?
Ja, gut. Es kann ja so Dinge sein wie, du bist am Anfang der 90er, das Internet ist das
Next. Ah, okay. Ding. Ja, okay, kapiert.
Da warten wir schon. Wie lange warten wir da schon drauf? Ich komme auch noch gleich drauf. Was passiert, wenn das nicht erfüllt wird? Das ist nämlich ganz interessant. Das kann man sich dann auch überlegen anhand des Modells. Aber jetzt machen wir erstmal sozusagen den einfachsten Fall. Also wir gehen davon aus, dass es tatsächlich passiert. Dann hast du eben, wobei das egal ist. Die Erwartung, alles, was du brauchst, um diesen Investitionsboom auszulösen, ist die heutige Erwartung, dass morgen dein Kapital produktiver wird. Das reicht. Ja. In dem Modell strikt genommen haben wir ja perfekte Voraussicht. Das heißt, das wird nicht enttäuscht werden am Ende des Tages. Aber das ist erstmal egal. Solange das heute erwartet wird, wird es diesen Investitionsboom geben. Naja, und dann hast du eben einen Investitionsboom, der auch zu einem erhöhten Bruttoinlandsprodukt führen wird, der allerdings mit höheren Zinsen dann einhergeht, ja, und mit einem niedrigen Reallohn, ja. Also es hat unterschiedliche Effekte. Also was die Preise angeht, ist es genau umgekehrt wie die Erhöhung der heutigen totalen Faktorproduktivität, wo man eine Absenkung des Realzins hatten und eine Erhöhung des Reallohns. Hier ist es genau umgekehrt. Aber man würde auch einen Boom sehen. Und was dann genau die Auswirkungen auf Konsum und Investition hat, das kommt auf Details von Elastizitäten an, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Was wir wissen ist, dass es einen Boom geben wird und mindestens eine von beiden, wenn nicht typischerweise sogar beide, Investitionen und Konsum werden auch ansteigen müssen. Und jetzt kann man sich noch fragen, was passiert, wie um diesen höheren Output heute zu produzieren. Denn heute ist die Ökonomie ja noch nicht produktiver. Also das darf man nicht vergessen, sie wird erst morgen produktiver. Muss man trotzdem fragen, wie kann eigentlich dieser Investitionsboom da, diese Investitionsnachfrage produziert werden? Und das ist wieder dieser intertemporale Arbeitsangebotseffekt. Es gibt eben höhere Zinsen und dadurch wollen die Leute ein bisschen mehr arbeiten und das führt dann am Ende dazu, dass dieser erhöhte Output tatsächlich auch produziert werden kann. Ja. So, was jetzt die zweite Key Message ist, sind eigentlich zwei 2a und 2b. 2a ist, zukünftige erwartete Veränderungen können heute schon, und das ist eben wirklich sozusagen das Signum von Sozialwissenschaften, insbesondere der Ökonomie, können heute schon ja Effekte auslösen. Mhm. Ja, reine Erwartungen, reine Psychologie. Ja.
Das haben wir, das ist die berühmten Inflationserwartungen sind ja so ein
Ding. Ja, ne? Das auch, aber über Inflation haben wir jetzt nicht geredet. Wir reden jetzt über was anderes. Keynes hat das die Animal Spirits genannt. Also das sind tatsächlich so Dinge wie wir erzählen uns in unseren Rotary Clubs und auf den Industriemessen und wie auch immer alle, da gibt's diese neue Technologie, Internet, Nanotechnologie, Chatbot, was weiß ich, ja. Und es wird einfach alles anders und wir sind so super produktiv in der Zukunft, ja. Das wird heute zu Investitionsbooms führen, zum Teil vielleicht auch zu Konsumbooms. Und das ist genau der Unterschied zwischen, sagen wir mal, Partikeln oder Molekülen oder Atomen oder auch Spezies. Ja, die haben keine Erwartungen, die sie in die Zukunft projizieren und dementsprechend heutige Handlungsleiten sind. Also Atome schauen eben nicht in die Zukunft, sondern ja, die werden halt in ihrer jetzigen Konstellation, beziehungsweise aus der Vergangenheit, wie sie da hingekommen sind, werden dann eben ihren weiteren Pfad in diesem Universum wählen, ja. Aber nicht so eben nicht in Sozialwissenschaften, insbesondere nicht in der Ökonomie. Und das ist eben ganz wichtig. Das unterscheidet uns, sagen wir mal, fundamental tatsächlich auch von allen Naturwissenschaften im Grunde, soweit ich weiß. Das ist die erste sozusagen Key Message. Die zweite ist, dass du daraus jetzt eine nette Konjunkturtheorie bauen kannst und viele würden sagen, oder manche Interpreten von Keynes würde sagen, das ist so eine Konjunkturtheorie, die Keynes im Grunde genommen schon gebaut hat in seiner General Theory. Und das ist genau diese Animal Spirits Theory, weil, wie gesagt, im Modell wörtlich, wenn ich das Modell wörtlich nehme, ist es so, dass diese Erhöhung der zukünftigen totalen Faktorproduktivität, die wird eintreten. Aber ist egal. Wie gesagt, der Mechanismus ist genau der gleiche, wenn die Leute das nur erwarten. Okay? Das heißt, die Leute können das jetzt erwarten. Und warum die das erwarten, das kann rationale Erwartung sein, die können Gründe dafür haben, das können aber auch irrationale, eben Animal Spirits sein, ja. Es kann auch sein, dass, wie gesagt, irgendjemand mir was auf dem Golfplatz erzählt hat, ja. Was überhaupt nicht stimmen muss über die zukünftige Technologie. Das spielt heute keine Rolle. Was morgen dann passiert, da ist der Unterschied. Weil, also heute haben wir einen Investitionsboom. Ob der dann auch sozusagen bleibt und ob wir tatsächlich morgen auch dann einen Boom im Sinne von erhöhter Produktionskapazität sehen, erhöhten Output sehen, also dass dieser Boom sozusagen sich tatsächlich trägt, das hängt davon ab, ob das am Ende sich materialisiert, ja? Diese erwartete Erhöhung. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du wieder in unseren vierten Fall gehen, nämlich die Veränderung der totalen Faktorproduktivität heute nur mit umgekehrten Vorzeichen. Dann ist die nämlich niedriger als erwartet. Und was kommt dann? Dann kommt sozusagen eine genaue Umdrehung des Ganzen. Dann bekommst du nämlich eine Rezession. Ja? Dann ist es nämlich so, dass du dachtest, du hättest eine hohe totale Faktorproduktivität. Du hast einen hohen Kapitalstock dafür hingestellt. Aber der ist jetzt viel zu hoch für diese totale Faktorproduktivität. Was wirst du bekommen? Du wirst eine massive Investitionsreduktion bekommen, ja. Und du wirst von der Angebotsseite her eine Reduktion bekommen, relativ zu dem, was du erwartet hast. Das heißt, du wirst negative Angebots- und Nachfrageeffekte bekommen. In der Zukunft dann. Und was du dann, wenn man das über die Zeit betrachtet, kannst du im Prinzip so ewige Boom-Bust-Zyklen, ja, so Boom nach oben, und zwar nur, ohne sich überhaupt im Prinzip, theoretisch, ohne sich überhaupt fundamental irgendwas verändert in der Ökonomie.
Ja. Stimmt.
Solange die Leute nur diese Erwartungen haben, die dann permanent enttäuscht werden, wie gesagt, mit einer rationalen Erwartungsannahme kann man das dann im Modell ausschließen, ja, aber muss man ja nicht.
Aber du kannst es ja, wenn du Teilmärkte dann noch betrachten würdest, da hast du das ja. Dann auf einmal stürzen sich alle in Bitcoin und gehen furchtbar baden. Auf einmal stürzen sich alle in die New Economy und gehen furchtbar baden. Also das hast du ja die ganze Zeit. Nur halt nicht über die gesamte Ökonomie, sondern immer nur in Teilbereichen.
Genau, und je nachdem, wie groß das dann ist, kann das sich auf die, sagen wir, auf die Markt, kann das makroökonomische Bedeutung haben oder eben nicht. Ja, genau. Aber die Idee ist, ohne dass du kannst im Extremfall, könntest du ein flaches, totales Faktorproduktivitätsprofil über die Zeit haben, ja. Solange die Leute, irrational in dem Fall, weil rational wäre das nicht, weil irgendwann sollte man updaten, wenn man rational fällt. Aber das ist ja egal. Man kann ja mal diesen irrationalen Animal Spirits Charakter mal sich anschauen oder mal überlegen oder mal durchdenken, wo der hinführt. Könntest du im Prinzip, obwohl du ein tatsächliches Profil der totalen Faktorproduktivität über die Zeit, dass die konstant ist, solange die Leute diese Booms erwarten, werden sie immer wieder diese Boom-Bust-Zyklen bekommen, dann in der realen ökonomischen Aktivität. Und das ist doch eigentlich ganz interessant. Da haben wir jetzt sozusagen ein Modell gebaut, dass so diese, und das hat so typische keynesianische Dinge wie Preise, die sich nicht rechtzeitig anpassen, hat das alles überhaupt nicht, sondern das eine Konjunkturtheorie, die rein, sagen wir mal, auf Animal Spirits beruht, ja, die sozusagen rein auf den Einstellungen auf Psychologie beruht. Und diese Idee, die geht, also die gab's auch schon früher. Es gibt auch einen Arthur Pigou, ein vielleicht etwas früherer, schon noch Zeitgenosse, aber glaube ich ein bisschen früher gewirkt habender Ökonom, der das auch schon diskutiert hat. Es geht nicht jetzt ganz ursprünglich auf Keynes zurück, aber die Idee von diesen Animal Spirits geht schon auf Keynes zurück. Und wir haben im Grunde genommen jetzt ein Modell, wo man sowas rationalisieren kann, im Grunde genommen gebaut. Ja, das heißt, wir haben ja also ein Modell, das die sozusagen eine erste, sagen wir mal, Konjunkturtheorie, die so in der Literatur oder in der Dogmengeschichte aufgetaucht ist, präsentiert. Und das nächste Mal reden wir über Geld.
Das nächste Mal reden wir über Geld. Das ist gut. Über Geld müssen wir noch mal reden.
Genau.
Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
redet, ist nicht tot.